Gold. Ein Metall wie kein anderes. Symbol für Reichtum, Macht, Göttlichkeit. So selten. So schwer zu finden. So viel harte Arbeit, bis man es in den Händen hält. So wertvoll. Ein Metall von überirdischer Schönheit und Herkunft. Entstanden aus Sternenstaub. Gold weckt Gier. Auf der Suche danach überschreiten Menschen Grenzen. Sein Anblick begeistert und blendet. Führt in Versuchung. Verbrechen und Gesetzlosigkeit. Die andere Seite der Medaille. Sonnenaufgang über den Thüringer Wald. Kevin Blasewitsch und Robin Weißleder sind aus Unna angereist. Sie suchen Gold. Die beiden waren schon einmal hier und wissen, der Weg dahin, wo etwas liegen könnte, wird kein leichter sein.
Beim letzten Mal sind wir auch ungefähr hier so, ne?
Ja. Aber ich würde noch ein Stück weiter höher.
Noch höher?
Ja. Vielleicht ist der Aufstieg dann ein bisschen leichter. Meine Tasche ist doch ein bisschen schwer.
Gut 12 Kilo schleppt jeder mit. Spitzhacken, Metallsonden, Proviant, ein paar Dosen Bier. Zumindest Morgenstund hat Gold im Mund, finden sie.
Weil es jetzt noch relativ kühl ist und ja, vielleicht sehen wir am Weg noch ein paar Tiere.
Also dann reizt man quasi den kompletten Tag aus. Und dann sucht man bis spät in die Nacht noch Gold, ne?
Kevin ist 28 Jahre alt und IT-Experte. Der 30-jährige Robin arbeitet in der Immobilienbranche. Es wird immer anstrengender. Querfeldein, dann den Berg hoch.
Das haut schon gut rein, ne?
Ja. Kann man machen morgens um 5.
So langsam wird es warm, nur vom Klettern. Baumstämme liegen überall. Hier hat der Borkenkäfer gewütet. Dann liegt das Schlimmste hinter ihnen.
Sehr gut.
So, das ist schon mal eine halbe Meter.
Oh, jetzt bin ich auch flott.
Schön.
Der Ausblick in etwa 700 Meter Höhe ist eine erste Belohnung.
Jetzt wird's leichter.
Seit 7 Jahren gehen Kevin und Robin in ihrer Freizeit gemeinsam auf Goldsuche. Sie wissen, worauf sie achten müssen.
Hier ist ja einmal das Grundgestein. Danach halten wir Ausschau. Wenn sich in so einem Spalt Quarz befindet, ist das ein guter Indikator, dass sich dort auch Gold befindet. Und danach suchen wir halt.
Der Weg führt über Gestein und vielleicht auch Gold, das sich vor Millionen von Jahren gebildet hat. Auskristallisiertes Magma. Beim Erkalten bildeten sich Quarzadern, manchmal mit Goldeinschlüssen. Schon im Mittelalter wurde im Thüringer Schiefergebirge Gold abgebaut. Aus den Stollen in der Gegend sollen Bergleute rund 25 Kilo herausgeholt haben. Dann lohnte der Aufwand nicht mehr.
Ja, wenn man überlegt, dass die früheren Goldsucher hier das Gold abgebaut haben mit der Spitzhacke, das war schon eine Mordsarbeit.
Ja.
Der Stollen ist abgesperrt. Doch auch der Bereich vor dem Gitter ist interessant. Die beiden treibt nicht die Aussicht auf den großen Fund an. Was für sie zählt, ist die Suche.
Ich verbinde jetzt Gold nicht mit Reichtum. Ja, in gewisser Weise klar. Man will natürlich erfolgreich sein und ein Stück finden. Also ich bin da recht realistisch geworden. Man gibt sich mit den kleinen Dingen zufrieden und wenn man mal was Größeres findet, freut man sich umso mehr.
Schade.
Naja, weiter geht's.
Hier haben sie kein Glück.
Dieses Finderglück wahrscheinlich auch, dass es so eine Art Gunst ist, das hat halt diesen Mythos mit befeuert, dass man weiß, wenn ich Gold finde und sei es auch nur ein kleines Stück, dann ist es immer was Wertvolles. Und das assoziiert natürlich sowas von, ich bin jetzt Begünstigter der Götter.
Die Gunst der Götter braucht auch, wer das sagenhafte Rheingold finden will. Den Schatz der Nibelungen. Ein uralter deutscher Mythos um Verrat, Mord und einen fluchbeladenen Schatz. Noch heute suchen Menschen im Rhein nach Gold. Auf den Spuren des ewigen Metalls. In allen Ländern jagen sie ihm hinterher. Beflügelt von Legenden und wahren Berichten. Bis tief auf den Grund der Ozeane, wo geraubtes Gold tonnenweise in alten gesunkenen Schiffen liegt und wo Geologen noch riesige Mengen natürlicher Vorkommen im Boden vermuten. Die künstliche Herstellung von Gold wäre das Opus Magnum, das Meisterwerk der Alchemie gewesen. Doch die Suche nach der Formel aller Formeln, dem Stein der Weisen, misslang immer wieder. Heraus kam schließlich Porzellan.
Es ist eine Suche, es ist vielleicht auch eine Suche nach diesem einen Moment, der das ganze Leben ändert. Vielleicht sogar die Suche nach sich selber, vielleicht die Suche nach Erlösung. Es ist auf jeden Fall ein ganz großes, mystisches Moment, das damit immer einhergeht.
Immer wieder haben Schatzsucher versucht, auch den Thüringer Bergen noch etwas abzuringen.
Hier jetzt bitte einmal aufpassen.
Löcher im Boden zeugen davon auf Schritt und Tritt. Der Weg auf den Spuren alter Goldgräber ist nicht ungefährlich.
Tja, hier haben wir auch noch mal einen Stolleneingang, der nicht abgesichert ist, wo dann einfach mal so ein Loch mal eben 5-6 Meter runter geht, wo auch schon welche drin waren, die da gesucht haben. Man kann ja auch ausrutschen, wenn man hier lang geht, ne? Irgendwie blöd gestolpert oder so.
Kevin und Robin kennen sich seit ihrer Kindheit. Dokumentarfilme über Goldschürfer haben sie zu ihrem ungewöhnlichen Hobby gebracht. Mit der Goldsuche in Kanada und Australien ist die in Deutschland nicht zu vergleichen. Einen Hauch von Abenteuer gibt es aber auch in Thüringen. Kevin überkommt das Goldfieber. Auslöser ist eine vielversprechende geologische Formation.
Boah, die Quarzader, die ist aber echt
ja.
Heftig. Ja, die ist aber schon sehr, sehr groß.
Ein paar Mücken hier, ein paar.
Ein paar.
Boah, kann man helfen.
Ein ganzer Schwarm Mücken.
Boah. Ich habe direkt einen Stich bekommen. Ne?
Als Goldsucher braucht man Leidensfähigkeit. Kurz geht das Licht aus. Auch sonst läuft nicht alles reibungslos. Mit einem Metalldetektor versucht Kevin, Gold im Quarz aufzuspüren. Das Gerät schlägt an.
Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Schraube entdeckt. Die Schraube erkennt das Gerät natürlich auch sofort. Darum piept das Gerät dann auch.
Statt Edel nur Altmetall. In diesem engen Felsspalt muss einiges an Widrigkeiten weggesteckt werden.
Mücken, mir fällt Geröll ins Auge. Aber man macht halt trotzdem weiter, ne? Bis man was findet.
Aufgeben ist keine Option für Goldsucher. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.
Ist das alles bergab?
Das sind halt Glücksgefühle, die man mit nichts anderem vergleichen kann, ne?
Leider nichts mehr zu finden hier.
Dann fahren wir jetzt ab zum Bach.
Ja, wenn es hier oben Gold gab, dann wird es auch im Bach Gold geben. Durch die ganze Witterung ist das alles nämlich im Fluss gelandet.
Die Jagd nach Gold steckt voller Misserfolge. Das war schon immer so.
Wir geben aber trotzdem nicht auf. Ne? Ab zum Bach.
Die Magie dieses Metalls wirkt. Und das seit mindestens 6000 Jahren. So lange schon verarbeiten Menschen Gold. Und ebenso lange hält sich die Faszination.
Gold ist ein besonderes Material, es hat besondere Eigenschaften. Das ist zum einen, dass es eben nicht korrodiert, dass es überdauert, dass es in 5000 Jahren noch die gleiche Gestalt hat wie heute. Es ist auch relativ gut zu bearbeiten, weil es ein weiches Metall ist. Und man kann das ruhig sagen, es ist sehr ästhetisch. Also es hat als Metall diesen goldenen Glanz, diesen warmen Glanz. Hat ja auch was ja, fast schon Lebendiges, wenn man diesen warmen Glanz sieht.
Gold zieht Menschen in seinen Bann wie kein zweites Metall. Auch den Journalisten und Finanzexperten Daniel Eckert.
Das gehört zu meinen ersten Erinnerungen überhaupt, was Geld angeht. Es war so 1980, da war ich 10 Jahre alt und da habe ich eine kleine Goldmünze geschenkt bekommen, so ein Zehntel Unze, Krügerrand war es. Und gleichzeitig habe ich aber Dagobert Duck-Hefte geliebt. Und Dagobert Duck, der schwimmt ja immer in seinem Meer von Gold in Goldspeicher. Und dann war so meine Vorstellung, ja, aus dieser kleinen Münze, winzige Menge, könnte irgendwann mal ein riesiger Goldschatz werden.
Ein riesiger Goldschatz. Das war diese Münze. Die größte Goldmünze der Welt. Der Unternehmer und Kunstsammler Boris Fuchsmann kaufte die Big Maple Leaf im Jahr 2010. Groß wie ein Wagenrad. Darauf das Konterfei der britischen Königin Elisabeth. Geprägt aus 100 Kilo reinstem Gold.
Warum wollte ich unbedingt haben? Weil das etwas Außergewöhnliches ist, ja, etwas Besonderes ist, sagen wir so. Das ist das, was da kann man immer mit Stolz sagen, ich habe sowas.
5 Exemplare verkaufte die kanadische Münzprägeranstalt. Eine der Riesenmünzen ging an die Queen selbst. Eine weitere erwarb Boris Fuchsmann für 3,4 Millionen Euro. Als Geldanlage und als Sammlerstück.
Für mich war klar und da war ich sicher, dass es ja auch die Sammlerwert dieses Objekts wird auf jeden Fall steigen, egal wohin der Gold geht, Goldpreis geht.
Der Goldpreis ist gestiegen. Eine gute Investition, eigentlich.
Das wäre, sagen die 100 Kilo, wäre dann 6,4 Millionen. Das war doppelt so viel, als ich bezahlt habe. Aber allerdings nur die Münze ist nicht mehr da.
Das Goldstück weckte Begehrlichkeiten. 7 Jahre lang zierte die Münze das Berliner Bode-Museum. Direkt nach dem Kauf hatte Boris Fuchsmann sie dem Haus als Leihgabe überlassen. Der Goldgigant war die Hauptattraktion in der gleichnamigen Ausstellung.
Das war, glaube ich, am 27. und 29. März 2017. Wir haben einen Anruf bekommen hier im Büro. Man wollte mich sprechen, habe gesagt, Herr Fuchsmann, Ihre Münze ist geklaut worden. Das Erste, was ich gesagt habe, heute keine 1. April, heute noch 27. März. Und ich sagte, nein, das ist kein Witz. Ich sagte, wie denn? Die ist also 100 Kilo Gewicht.
Es ist der bisher größte Golddiebstahl in der deutschen Kriminalgeschichte. Wie konnte die 100 Kilo schwere Münze verschwinden? Kriminalkommissar René Allonge übernahm den Fall.
Wir sind damals vom Lagezentrum der Berliner Polizei informiert worden, als Fachdienststelle für Kunstkriminalität, dass es einen Einbruch gegeben habe ins Bode-Museum, dass eine 100 Kilogramm Goldmünze entwendet worden sein soll. Und wir mögen uns doch bitte umgehend zum Tatort begeben.
Die Ermittlungen ergaben, dass das Gold der Münze nahezu einzigartig war. Extrem rein und somit weich.
Sie war halt durch dieses extrem reine Gold eine sehr hohe Dichte, sehr schwer gewesen. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie man so etwas unbemerkt aus diesem Museum hat rausholen können, wie viele Leute man dafür benötigt, um die Sicherheit vom Tatort wegzukriegen.
Für den Transport spielte die S-Bahn-Trasse hinter dem Gebäude eine zentrale Rolle. Sie führt mitten über die Berliner Museumsinsel und direkt am Bode-Museum vorbei. In den frühen Morgenstunden des 27. März 2017 betreten 3 Männer den nahegelegenen S-Bahnhof Hackescher Markt. Überwachungskameras filmen sie dabei. Auch aufgrund ihrer Körperhaltung wurden sie später identifiziert. Tatwerkzeuge hatten sie vorher an der Trasse deponiert. Tagsüber rauschen die Züge im Minutentakt an den Ausstellungsräumen mit dem Goldschatz vorbei. Fast zum Greifen nah. Nachts sieht es hier anders aus.
Wir haben Tatsache hier in der Nachtzeit ein Fenster gehabt, wo es keinen Zugverkehr gab, wo es also praktisch menschenleer war auf dem Bahnhof, wo die Täter mit ihren Tatmitteln, also einer Schubkarre, einer Leiter, hochgehen konnten und über das Gleisbett bis zum Museum gelangen konnten und das unbemerkt.
Über diesen Vorsprung und das darüberliegende Fenster dringen die Männer in den 2. Stock ein. Dass der Alarm ausgeschaltet ist, wissen sie durch einen Komplizen im Wachpersonal. Knapp 200 Meter und sie stehen vor der Münze.
Als sie dann in diesem Raum waren, wo die Münze ausgestellt war. Die war hinter einer großen Vitrine aus Sicherheitsglas. Haben sie dann mit einer Axt diese Vitrine zertrümmert. Das hat auch einige Zeit in Anspruch genommen. Und die Vitrine ist auch nicht beim ersten Schlag kaputt gegangen, aber irgendwann war sie der Gewaltanwendung halt nicht gewachsen.
Auf einem Transportwagen buxieren die Täter die Münze zurück zum Fenster und von da aus per Schubkarre bis zum Montbijou-Park. Sie hatten nur 30 Minuten Zeit, bis die ersten Züge wieder fuhren. Die Diebe hinterließen Tatwerkzeuge und Goldspuren. Denn als sie sich von der Trasse abseilten, gingen sie wenig zimperlich mit ihrer Beute um.
Wir haben hier an diesem Ort auf den Pflastersteinen damals Spuren gehabt von der Goldmünze. Das heißt, sie ist hier auch irgendwie aufgeschlagen oder abgelegt worden. Aber dieses weiche Material hat sich halt auch sofort übertragen. Das sind jetzt schon neue Steine. Wir haben damals die alten Pflastersteine gesichert. Hier war uns relativ schnell klar, die Münze, die kann praktisch nicht mehr in dem Zustand sein, wie sie im Museum war.
Den Ermittlern schwant, die Wiederbeschaffung könnte schwierig werden oder unmöglich. Den Tätern ging es nie um das Kunstwerk.
Den Tätern ging es ums Gold. Sie schienen von der Größe und von dem Wert so fasziniert zu sein, dass sie diesen ganzen Aufwand, dieses Risiko nicht gescheut haben.
Wenige Monate später kommt es zu Festnahmen. Die Täter, Angehörige des Berliner Remo-Clans. DNA-Spuren auf den Tatwerkzeugen und Spuren vom gestohlenen Gold überführen sie. Es sind Spuren eines unvergleichlich reinen Goldes, das so nur von der kanadischen Münzprägeanstalt kommen konnte.
Wir haben den Abrieb dieser Goldmünze in den Tatfahrzeugen gefunden, der Verdächtigen, aber auch in deren Kleidung und in Handschuhen. Und es ist ja sehr individuelles Gold. Und wir hatten damals den glücklichen Umstand, einen sehr erfahrenen Experten auf diesem Gebiet zu Rate ziehen zu können, der also auch genau nachweisen konnte und auch später dem Gericht eindrucksvoll belegen konnte, dass diese aufgefundenen Goldpartikel auch wirklich von der gestohlenen Münze sind.
Goldstaub. Das ist alles, was von Boris Fuchsmanns Münze geblieben ist. Entstanden offenbar, als die Täter sie in viele Einzelteile zersägten. Danach, so die Vermutung der Polizei, haben sie sie eingeschmolzen.
Es war mal meine, jetzt ist nicht mehr. Zu schade. Das ist wirklich ein Kunststück. Die anderen Leute, welche das sehen, wahrscheinlich sehen entweder nur Münze oder nur Gold, 100 Kilo Gold. Aber ein Sammler sieht das natürlich beide in ein Paket zusammen.
Drei der vier Angeklagten wurden verurteilt. Zu maximal 4,5 Jahren Jugendhaft. Der Kaufpreis der Münze wurde Boris Fuchsmann von der Versicherung ersetzt. Was aus ihr geworden ist, haben die Täter nie verraten.
Ja, das ist das Tragische an Gold. Es ist in gewisser Weise nicht treu, weil es nicht einer Person zuzuordnen ist. Also das Konto lautet auf meinen Namen, das Aktiendepot lautet auf meinen Namen und viele Dinge sind halt personalisiert. Aber Gold ist ja einfach ein Ding. Wenn ich jetzt so eine riesige Goldmünze habe, die kann ich ganz einfach zersägen und dann einschmelzen. Und dann ist es einfach nur noch Gold und die Herkunft dieses Goldes, die lässt sich nicht mehr nachweisen, die lässt sich nicht mehr überprüfen.
Der Raub von Kunstschätzen aus Gold gehört zur Geschichte der Menschheit. Aus gestohlenem Gold wurde Geld. Spanische Eroberer raubten im 16. Jahrhundert das Gold der Inkas in Südamerika. Es waren so große Mengen, dass das Metall in Europa an Wert verlor. Die erste Inflation der Weltgeschichte. Die unersättliche Gier der spanischen Konquistadoren führte schließlich zum Untergang des Inka-Reichs.
Zu dem Zeitpunkt war Gold in Europa ein Zahlungsmittel. Es war auch eine Währung. Und in Südamerika bei den Inkas war es in erster Linie ein Material, das man verwendet hat für kultische Gegenstände. Und es war auch ein Element bei Spaniern, die als Konquistadoren nach Amerika gekommen sind, um eben das gelobte Land des Goldes, das Eldorado, zu finden. Ja, und das geht teilweise dann schon ein in so eine Manie oder vielleicht ist es dann manchmal auch so ein ekstatischer Goldrausch.
Drei Jahrhunderte später ein weiterer Goldrausch. Das vermeintliche Eldorado lag diesmal in Nordamerika, in Kalifornien. Und wieder endete die Suche für viele mit Gewalt, Raub und Tod anstelle von Glück und Reichtum.
Tatsächlich gibt es nur wenige Berichte von Goldsuchern, die dann tatsächlich mit dem Gold reich geworden sind, während ja die Verkäufer von Spitzhacken und Waschpfannen und dem ganzen Drumherum, praktisch auch die Schreiner und so, die die Goldsucherstätte eingerichtet haben, die haben mehr Vermögen damit gemacht als die eigentlichen Goldsucher. Aber es bleibt halt immer die Hoffnung, wenn ich den einen Nugget finde, den riesigen Nugget, dann bin ich halt auf einen Schlag reich. Und das ist so ein bisschen wie auch ein Rausch beim Glücksspiel, dass ich denke, mit diesem einen glücklichen Fund ändert sich mein komplettes Leben.
An einem Bach in Thüringen wollen jetzt Kevin und Robin noch einmal ihr Glück versuchen. Sie zwängen sich in Warthosen, mit denen sie es über Stunden im kalten Wasser aushalten können. Die zwei erwarten nicht, dass ein Goldfund ihr Leben verändert. Aber überhaupt etwas entdecken, das würden sie schon gern. Um die 5000 Euro haben sie in ihre Ausrüstung investiert. Kleidung, Körbe, Spaten und vieles mehr. Und natürlich Waschpfannen.
Du nimmst die Schwattepfanne hier?
Ja.
Dann nehme ich die auch. Ja, schauen wir mal.
Der Lauf des Wassers bestimmt, wo man Gold finden könnte.
Versuch mal die Innenkurve hier.
Ja, ich versuche dann mal hier die Außenkurve.
Ja.
Gold liegt eigentlich immer in Innen- oder in Außenkurven oder hinter dicken Steinen. Wie man sieht, hier in dem Bachbett liegen viele dicke Steine, wo es sich auch gerne hinter versteckt. Aber den meisten Erfolg hatten wir halt immer in so Innen- oder Außenkurven, weil sich da halt ablagert im Winter oder im Herbst, wenn halt der Fluss mehr Wasser hat. Sucht er sich halt immer den kürzesten Weg und da lagert sich das Gold eigentlich ab.
Erstmal wird gegraben, denn das schwere Gold sinkt auf den Grund des Bachbetts. Eine Schippe nach der nächsten voll mit Sand und Steinen holen Robin und Kevin aus dem Bach und füllen sie in Körbe. Dann kommt die Feinarbeit mit den Waschpfannen. Immer noch genauso wie in Zeiten des Goldrauschs in Kalifornien. Und wie damals die Frage, ist hier Gold?
Mit diesem Sieb sieben wir das erstmal vor, dass halt die dicken Steine, wie man gerade gesehen hat, solche, die fliegen dann aus der Waschpfanne raus. Und jetzt bleibt halt so ein etwas noch gröberes Material in dieser Pfanne drin. Und durch diese Schüttel- und Schwenkbewegung setzt sich das schwere Material, sprich Gold oder Schwermineralien, setzt sich am Boden der Pfanne ab. Halt mit Gefühl und nicht hastig einfach die Pfanne ins Wasser, sodass alles rausläuft. Ja, hier ist in dem Fall nichts drin.
Kevin sucht mit der Hand weiter. In den Gesteinsritzen könnten sich winzige Goldflitter verfangen haben.
Es gab mal Momente, wo man so einen Goldrausch mal hatte, ne? Dann hört man auch nicht auf, ne? Da will man wirklich, ja, einfach nur Gold finden.
Ja, warte, lass mich noch mal eben hier einmal gucken, ob wir noch hier was haben.
Drei Waschspannen und kein Goldnachweis.
Du hast drei gemacht?
Ja.
Das ist jetzt hier auch meine dritte und wieder nix. Ja, komm, gehen wir hoch.
Ja.
Also weiter den Bach hoch. Die beiden sind schon einmal 18 Stunden gelaufen, bei Gewitter, in den Bergen, in vollgesogenen Warthosen. Ein Horrortrip sei das gewesen, sagt Kevin, und nicht mal ein Stäubchen gefunden. Dabei sei das Gold im Grunde überall.
Ja, dann auf einen erfolgreichen Tag.
Ja.
Man findet fast in jedem Fluss in Deutschland Gold. Es ist halt nur die Frage, wie viel und wo liegt es. Und ja.
Das ist die Frage. Gar nicht weit entfernt hat ein Rentner 2004 den zweitgrößten Goldfund in Deutschland überhaupt entdeckt. Gerade so groß wie ein 1-Cent-Stück. Der Wert etwa 600 Euro. Kevin und Robin suchen auch mit Waschrinnen. Diese haben sie extra aus Australien importiert. Waschrinnen filtern schneller als Pfannen das ausgegrabene Gestein.
Man kann gute Spots finden, da hat man in der ersten Schaufel schon ein paar Flitter drin. Man kann auch den ganzen Tag graben und man findet kein einziges Stäublein.
Im Schnitt befinden sich etwa 4 Gramm Gold in 1000 Tonnen Gestein der Erdkruste. Manchmal etwas mehr, manchmal weniger, je nach Region. Den beiden Goldschürfern steht einiges an Arbeit bevor.
Ich glaube, da liegt einer sogar.
Die Schufterei sehen die beiden aber auch als Entspannung vom Alltag.
Es macht jedes Mal immer wieder aufs Neue Spaß. Es ist immer was Neues, ne? Wenn ich dem plätschernden Wasser zuhören kann, ein paar Vogelgezwitscher höre und mich einfach hier umgucke und alles ist grün. Als Ausgleich zum Alltag, als Ablenkung mal. Ja. Wie jemand anders, der Harley fährt, ne? Oder jemand, der Fußball spielen geht, der trifft sich mit seinen Jungs und spielt Fußball. Wir treffen uns halt und waschen Gold.
Gold suchen liegt im Trend. An manchen Wochenenden ist es hier nicht so einsam. Das letzte Gestein ist durchgelaufen. Jetzt wird sich zeigen, ob Gold in den Wirbeln der Waschrinnenmatte liegen geblieben ist.
Ja, schauen wir mal, was drin ist.
Ja. Hältst du die Matte?
Ja, ich hab die Matte. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, das ist dann immer der spannendste Moment. Da sieht man jetzt einen kleinen Goldflitter. Klein, aber fein. Da, vielleicht auf dem Finger. Tja, das ist unser Tagesergebnis.
Ja, das sieht doch ganz okay aus, ne?
Ein winziges Stückchen Gold. Robin saugt es vorsichtig in eine Flasche. Ein Erfolg, der anspornt.
Ich würde sagen, wir tauchen morgen. Morgen ist das optimalste Wetter dafür.
Dann machen wir das.
Der Goldstaub in Robins Flasche wurde aus den Bergen durch Verwitterungsprozesse in den Bach gespült. Das Gold in der Erdkruste kam aus dem All, als Überbleibsel einer kosmischen Katastrophe.
Das ist eine ganz aufregende Geschichte, denn ganz ursprünglich entsteht Gold bei Supernova-Explosionen, also wenn große Sterne sterben, wenn sie praktisch in ihrem letzten Lebenshauch explodieren, dann ballen sich die Atommassen von diesen Elementen, die in dem Stern vorhanden sind, bei dieser Explosion so zusammen, dass halt schwere Elemente entstehen und darunter auch Gold. Es gibt wohl noch eine zweite Möglichkeit, wenn nämlich Neutronensterne kollidieren, ist aber sehr viel seltener. Also im Grunde kann man sagen, Gold ist Sternenstaub aus sterbenden, riesigen Sternen.
Supernova-Explosion und Neutronensternkollision. Die Forscher vermuten das Edelmetall überall im Universum. Auf Asteroiden genauso wie auf unserem Mond. Unser Kosmos als unendlich große Schatzkammer. Der Mensch kann aber bisher nur das Gold auf dem eigenen Planeten abbauen. Im Durchschnitt etwa 3.300 Tonnen pro Jahr. Die größten Förderländer sind China, Russland, Australien, Kanada und die USA. Die tiefste Mine liegt dabei in Südafrika. In einer Tiefe von bis zu 4 Kilometern wird dort nach Gold gegraben. Leichter zugängliche Vorkommen sind längst ausgebeutet.
Goldabbau ist sehr energieintensiv. Man braucht Arbeiter, Facharbeiter letztlich bei der modernen Goldindustrie. Und das verursacht schon sehr hohe Kosten. Insgesamt wird jetzt geschätzt, dass es bekannte Vorkommen in Höhe von 52.000 Tonnen gibt. Das ist die derzeitige Schätzung von Geologen. Die könnten in den nächsten Jahren abgebaut werden. Und beim Tempo der Goldförderung der vergangenen Jahre würde das vielleicht so 15 oder 20 Jahre reichen. Also dann wäre praktisch Schluss mit dem Goldbergbau.
Die Nachfrage wird nie enden. Fast die Hälfte des weltweit verfügbaren Goldes wird zu Schmuck verarbeitet. Dabei wird auch Recycling immer wichtiger. Münzen, Schmuck, Zahngold. Aus Altgold werden neue Kostbarkeiten. Gold ist unvergänglich. Auch das ist Teil seines Mythos.
Ich glaube, das ist am Ende das, was so unfassbar faszinierend ist, dass Gold ein Stoff ist, den man nicht wegkriegt. Man kann ihn weder verbrennen, noch kann man ihn wegschmeißen, noch kann man ihn schreddern oder wie auch immer. Er ist einfach da und er wird immer wieder verwendet. Und das finde ich total spannend.
Die Unternehmerin und Schmuckherstellerin Guja Merkle hat noch eine ganz andere Quelle aufgetan. Das Gold für die funkelnden Schätze, die sie in ihrem Berliner Showroom präsentiert, stammt vor allem aus alten Handys. Schmuck aus Schrott. Elektroschrott.
Elektroschrott, das hat ja jetzt nicht was sonderlich Luxuriöses oder Schönes. Trotzdem ist es eben das, was es ist. Und zu sehen, was daraus entstehen kann, ich finde, das symbolisiert viel im Leben, dass aus, ja, dass vielleicht aus etwas negativ Behafteterem etwas Wunderschönes und sehr Wertvolles entstehen kann.
Auch der Klassiker unter den Goldringen ist bei Guja Merkle aus Handygold gefertigt. Der Ehering. Die Magie wirkt auch hier.
Gold hat einfach diese Magie des Immerdaseins. Natürlich auch des Edlen und des Luxuses. Aber ich glaube, bei der Verbindung, gerade zum Thema Eheringe, geht es darum, dass ein Ring geschmiedet aus Gold, dem kann nichts passieren. Gold ist ja wirklich unkaputtbar. Es kann nicht anlaufen. Es ist korrosionsgeschützt. Man hat es einfach für immer. Und ich glaube, da ist natürlich die Verbindung zu der Ehe, weil das wünscht man sich natürlich auch.
Urbane Mine nennt man Rohstoffe, die in bereits produzierten Produkten stecken. Der Anteil von Gold in Althandys wird auf etwa 3,5 Tonnen geschätzt, allein in Deutschland.
Hier sieht man tatsächlich die goldenen Parts auf dieser Platine, hier und auch da kann man sehen, das ist das Gold. Und aus diesem Gold entsteht am Ende so ein Ring. In dem Handy sind jetzt schätzungsweise so 0,034 Gramm Gold verarbeitet, sodass ich für so einen Ring 40 bis 45 Telefone bräuchte.
Diese Telefone, das sind vor allem gebrauchte Handys aus Ländern, in denen sie nicht recycelt werden können. Die Firma Closing the Loop kauft solchen Elektroschrott und holt ihn aus Ländern wie Ghana zurück nach Europa, um ihn zu recyceln. Die Handys werden geschreddert und die wiederverwertbaren Bestandteile aussortiert. Mitarbeiter der Firma schmelzen die Goldplatinen ein. Sie werden zu Nuggets und Barren. Das Gold kann nun wiederverarbeitet werden. Der Kreislauf schließt sich. Closing the Loop verkauft dieses Gold unter anderem an Guja Merkle.
Die haben also theoretisch überhaupt nichts mit meiner Industrie zu tun, aber sie gucken halt, dass alte Handys fachgerecht recycelt werden. Und wir sind einfach Abnehmer des daraus entstehenden Goldes aus diesem Recyclingprozess. Das ist eine Firma aus Holland und das ist eine ganz schöne Kombination, weil wir dadurch, dass wir das Gold wiederum abkaufen, die Arbeit weiter finanzieren.
Aus dem Handygoldgranulat stellt ein Goldschmied Ringe für Guja Merkles Kollektion her. In der Gießanlage wird das Gold erhitzt, bis es flüssig ist. 1064 Grad ist der Schmelzpunkt von Feingold. Je nachdem, welche Legierung, ob gelb, weiß oder roségold, kommen Silber und Kupfer hinzu. Das Gold wird in eine Form aus Gips gegossen. So kommt der Ring dann aus der Gießanlage. Im Ultraschallbad wird er vom Gips gesäubert. Dann ist noch viel Handarbeit nötig. Der Goldschmied feilt und poliert und gibt dem Ring buchstäblich den letzten Schliff. Die vielen kleinen Goldteile aus schrottreifen Handys haben eine neue Verwendung als Schmuckstück gefunden.
Ich mag dann immer so den Vergleich dazu sagen, um eben dieses Gramm Feingold aus der Erde zu holen, müsste ich eine Tonne Gestein durcharbeiten. Und wenn man sich jetzt mal so einen Haufen vorstellt mit 40 Handys und daneben eine Tonne Gestein packen würde, dann sind die 40 Handys gar nicht mehr so viel.
Guja Merkle sammelt gespendete Telefone auch selbst in ihrem Atelier. Sie entwirft und verkauft Schmuck inzwischen in dritter Generation. Obwohl sie anfangs kein Interesse am Familienunternehmen hatte, als ihr Vater verstarb, übernahm sie das Geschäft dann doch und ging bankrott.
Das sollte dann passen. Ja. Im Zuge dieser Verarbeitung von all diesen Ereignissen bin ich gereist nach Peru und hatte dort dann tatsächlich die Möglichkeit, ob jetzt schicksalshaft oder Zufall, ist immer jedem selber überlassen, eine Goldmine zu besuchen. Und so kam eigentlich der Zugang von einer ganz anderen Ebene zu dem Rohstoff. Weil ich, was ich da in dieser Goldmine erlebt habe, mich so geschockt hat zu sehen, weil ich da mir nie Gedanken drüber gemacht habe, wie eigentlich so ein Rohstoff am Ende oder am Anfang abgebaut wird.
Auch in Afrika wird Gold zu einem Teil in kleinsten Minen abgebaut. Oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Auf einer Reise nach Uganda hat Guya Merkle solche Minen besucht. Ihr Unternehmen hatte sich nach der Pleite neu gegründet. Aufgrund ihrer Erfahrungen lässt sie nur noch recyceltes Gold verarbeiten. Mit einer Stiftung versucht sie, denen zu helfen, die unter dem Einsatz ihrer Gesundheit das Gold aus der Erde holen.
Dann wird dieses Golderz gemahlen, also alles per Hand. Da gibt es dann Vorrichtungen, Steine, die eben das Ganze zu einem feinen Sand malen. Dann wird Wasser beigegeben und Quecksilber oder Cyanid, weil Quecksilber und Cyanid die Eigenschaft haben, die Goldpartikel zu binden. Daraus entsteht dann ein Goldamalgam. Und das, was dann quasi nach dem Verbrennen und Waschen im Fluss übrig bleibt, ist das.
Schmutziges Gold. Im wahrsten Sinne. Die Mine, aus der es stammt, wurde auf Betreiben von Guya Merkle inzwischen zugeschüttet. Die Arbeiter produzieren jetzt flüssiges Gold. Honig. Finanziert wurde die Umstellung mit Geld aus ihrer Stiftung. Eine Geschichte, die besser zu dem passt, was Schmuck für viele Menschen bedeutet.
Für das, was Schmuck steht, ne, diesen Luxus, die Emotionen, ein Schmuckstück hat immer eine Geschichte. Man kauft sich jetzt nicht, weil einem langweilig ist, ein Schmuckstück, sondern man kriegt es entweder zu einem besonderen Moment geschenkt oder man kauft es sich selber zu einem besonderen Moment. Und das dann zu verbinden mit dreckigen Abbaubedingungen oder mit einer Quelle, die eigentlich gar nicht gut ist und die für so viele Menschen eigentlich eine leidvolle Geschichte erzählt, das passt für mich nicht zusammen. Und das ist so ein bisschen das Ziel auch des Unternehmens und meiner Arbeit, zu sagen, das muss wieder zusammenkommen, weil Luxus und Ethik bedingen sich einfach.
Selbst Stars wie Rihanna oder Emma Watson haben Ringe aus Handygold von Guya Merkle getragen. In deutschen Schubladen sollen noch 210 Millionen alte Handys liegen. Ein Goldschatz, aus dem sich noch viel Schmuck herstellen ließe.
Es lohnt sich dann auch bei diesen hohen Goldpreisen, dass wir aus den verschiedenen elektronischen Geräten das Gold gewinnen. Und das ist auch mit nachhaltigen Methoden möglich. Das nennt sich ja Urban Mining. Das ist also sicherlich noch ein großes Thema, wo man noch sehr viel mehr machen kann. Jedenfalls geht es da um viele Tonnen Gold, die aus den alten Elektrogeräten jedes Jahr wieder gewonnen werden können.
Deutschlands größter Goldschatz liegt in der Bundesbank in Frankfurt am Main. 1710 Tonnen, etwa 137.000 Barren, wert um die 100 Milliarden Euro. Er wird nur streng ausgewählten Besuchern präsentiert. Alle anderen können ihn nebenan im Geldmuseum der Bank bestaunen. Allerdings nur auf Fotos und in Filmen. Bundesbankvorstand Burkhard Balz hat das Gold mit eigenen Augen gesehen.
Ja, es war schon ein sehr besonderer Moment, sozusagen mein persönlicher Dagobert-Duck-Moment. Man kann sich das gar nicht vorstellen, als einzelner Mensch so viel Gold auf einer Stelle. Also ich denke gerne an das erste Mal im Gold zurück. Es strahlt alles, es glänzt alles und ja, auch die Wärme der Farbe am Ende, obwohl es ein Metall ist.
Hinter dicken Stahltüren und geschützt durch eine ganze Reihe von Schlössern liegt der Schatz der Deutschen. Moderne Panzerknacker hätten hier keine Chance.
Ich würde auch niemandem raten, nur den Versuch zu starten, weil die Sicherheitsvorkehrungen sind wirklich exzellent. Wir sprechen von einem großen Tresor. Wir geben auch grundsätzlich nicht bekannt, wo genau dieser Tresor sich befindet. Also hier in Frankfurt, mit Sicherheit irgendwo im Bereich der Zentrale der Bundesbank, aber es wird keine Details als solches genannt. Und was ganz wichtig ist, wir haben wirklich eine beachtliche Anzahl von Bundespolizisten, die eben dann auch hier den Goldtresor und den Goldschatz, die Goldreserven sichern.
Im Geldmuseum ist ein echter Barren ausgestellt, auch gut gesichert, hinter Panzerglas. Er ist so viel wert wie ein Einfamilienhaus, 700.000 Euro. Anfassen kann jeder, hochheben wird schon schwieriger.
Also, das ist wirklich schwer, 12,5 Kilo. Gold hat eben diese große Dichte und Sie können sich das so vorstellen, dieser Goldbarren wiegt eben mehr als eine gefüllte Wasserkiste. 12 Flaschen, 1 Liter, aber das eben auf einem so kleinen Raum hier. Und die wenigsten können den Goldbarren wirklich anheben.
Bis 2015 lagerte der Großteil der deutschen Goldreserven im Ausland. Dann holte die Bundesbank knapp 700 Tonnen aus New York und Paris nach Deutschland. Alles top secret und auf höchster Sicherheitsstufe. Kein Barren kam unterwegs abhanden. Und alle sind echt.
Es gibt verschiedene Prüfverfahren. Das gängigste ist, und das wird auch meistens zuerst angewendet, klassische Ultraschallverfahren. Aufgrund der Dichte kann man dann relativ gut sehen, ist es ein wirklicher Goldbarren. Haben wir hier wirklich dementsprechend reines Gold? Mit den zur Verfügung stehenden Verfahren in der Bundesbank können wir sicherstellen, dass wir auch nur wirklich echte Goldbarren haben.
Jeder einzelne Barren verrät seine ganz eigene Geschichte.
Einmal kann man den Hersteller sehen. In diesem Falle ist das Degussa, dann der Reinheitsgrad des Goldes, dann die Jahreszahl der Herstellung. Das ist hier bei diesem Goldbarren das Jahr 1956 gewesen. Also das heißt, einer der ersten Goldbarren überhaupt, die Bundesbank seinerzeit bekommen hat.
Nach den USA besitzt Deutschland mit mehr als 3000 Tonnen die zweitgrößte Goldreserve der Welt. Ein Teil der deutschen Bestände lagert nach wie vor in New York. Dort ist auch der größte Handelsplatz für Edelmetall. An der COMEX in Manhattan kaufen und verkaufen Händler aus der ganzen Welt. Die Menge des gesamten jemals abgebauten Goldes ist dabei verblüffend gering. Etwas mehr als 200.000 Tonnen. Der Würfel aus Gold mit etwa 22 Metern Kantenlänge könnte bequem auf einer Kreuzung in New Yorks Finanzdistrikt abgestellt werden. Gold bringt keine Zinsen oder Dividenden, der Safe zur Aufbewahrung kostet. Und trotzdem bleibt es für viele der Sicherheitsanker, gerade in Krisenzeiten. Für Banken wie für Privatleute. Alle Deutschen zusammen besitzen rund 9000 Tonnen Gold. In Münzen, als Schmuck und als Barren.
Es ist durchaus rational, dass ich eine kleine Menge Gold habe, einfach so als Reserve für schlechte Zeiten. Das ergibt durchaus Sinn, auch wenn man wirklich so das Gesamtvermögen betrachtet. Die Immobilie, dann vielleicht der Aktienfonds, die Lebensversicherung und so. Aber Gold hat eben nochmal ganz eigene Eigenschaften und ich glaube, es beruhigt auch ungeheuer, wenn man so einen Teil seines Vermögens in Gold hinterlegt.
In Deutschland haben Kevin und Robin bei all ihren Expeditionen insgesamt etwa 30 Gramm Gold gefunden. Kevin würde gern mal nach Australien und dort in großem Stil nach Gold suchen. Aber zuerst versucht er es noch einmal mit Tauchen in Thüringen.
Es wird ziemlich kalt jetzt auch, ne? Also das Wasser hat gerade mal eine Temperatur von 12 Grad. Also ich verlasse jetzt quasi die Komfortzone.
Im Neoprenanzug kann er es zumindest einige Zeit aushalten. Kevin hat wieder die Saugflasche parat, mit der er Goldflitter sofort sichern kann. Die großen Steine im Bach, dazwischen das Wasser, das wirkt wie eine weitere natürliche Waschrinne. In der Vertiefung dahinter könnte sich einiges von dem sogenannten Seifengold abgelagert haben. Kevin braucht jetzt Werkzeug. Mit dem Kratzer kommt er tiefer in die Ritzen des Gesteins. Von oben gibt Robin Hinweise.
Guck mal hier, ist das nicht einer hier? Ne?
Kevin wedelt den Felsen frei. Und ja, da funkelt etwas. Nur mit wirklich geübtem Blick zu erkennen.
Da habe ich richtig schöne Stücke gefunden.
Ich sehe das leider von hier nur so halb.
Viel Wasser in der Flasche, etwas Sand. Das Gold ist immer noch kaum zu erkennen.
Ja, das sehen wir dann hinterher in der Waschpfanne.
Bislang ahnt nur Kevin, wie groß die Ausbeute wirklich ist. Es sieht aber nach einem Erfolgserlebnis aus.
Unglaublich. Also ich sag mal, die Tage haben sich einfach jetzt schon bezahlt gemacht. Ne? Nur für diesen Moment halt.
Ja komm, machen wir mal einen Clean Out. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Hier.
Eine Stunde hat Kevin im Wasser gelegen. Trotz Neoprenanzug ist ihm jetzt doch kalt geworden.
Sobald du das jetzt gleich in der Pfanne siehst, dann ist dir, glaube ich, nie mehr kalt.
Drei.
Ja, ich hab's gerade.
Das ist ein richtig schönes Stück.
Ja, das ist ein schönes Stück.
In der Pfanne lässt sich die Ausbeute noch besser betrachten.
Mach mal aus. Oh ja, da hast du aber doch ein schönes Stück erwischt.
Aber was für eins?
Ja, auf jeden Fall besser als gestern. Ja, mach sie lieber den Handschuh aus, bevor es dann gleich im Handschuh landet.
Wow.
Hier ist einer. Da sind ein paar.
Da ist ein richtig schönes Stück. Ich würde am liebsten gleich weitermachen, ne?
Das glaube ich. Aber ja, das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis.
Oh, mir ist echt kalt.
Ja. So, dann saugen wir das mal hier alles schön auf.
Glänzende kleine Goldflitter im Wert von vielleicht 3-4 Euro. Und trotzdem, die 3 Tage haben sich gelohnt, finden Kevin und Robin. Zum Abschluss wird der Grill angeworfen. Entspannung nach einem anstrengenden und trotzdem schönen Wochenende. Ausnahmsweise haben sie Teile ihrer Sammlung mitgebracht.
Ist ja mittlerweile schon eine nette Sammlung geworden. Ne?
Ja.
Zwar nicht alles, das, was wir hier haben, aber schon mal ein Großteil. Ne?
Alles ist akribisch geordnet, nach Fundort und Jahr. Und an jedem Röhrchen mit Gold hängen Geschichten und Erinnerungen.
Das war auch ein tolles Ergebnis. Ne?
Ja, 2021. Ne? Ich weiß noch, wie wir daran gesessen haben und das ausgewaschen haben. Das hat so ewig gedauert.
Das ist jetzt aus Nordrhein-Westfalen das Gold. Ne? Da sieht man auch, dass sie halt ziemlich weit gewandert sind im Fluss, da die halt schon abgerundet sind. Ne? Das kann man hier ganz gut erkennen.
Mich faszinieren, wie sie aussehen. Ne? Wie weit sie im Fluss gewandert sind. Es gibt verschiedenste. Es gibt Goldformen in Form von Buchstaben, von Zahlen. Beispielsweise haben wir hier eine kleine 6 oder eine 9 mal gefunden. Das ist einfach witzig anzusehen. Ne?
Gold ist nicht gleich Gold. Naturgold unterscheidet sich optisch je nach Fundort.
Man sieht auch halt sofort an der Form und an den Farben, wo es eigentlich herkommt, aus welcher Region hier, aus Deutschland. Ne?
Allein aus dem Inhalt dieses Täschchens könnte man einige schöne Ringe machen. Undenkbar für Kevin und Robin. Sie haben einen anderen Maßstab für den Wert ihres Goldes.
Ist für uns eigentlich unbezahlbar, ne? Weil also,
da stecken einige 100 Stunden Arbeit drin.
Ja.
In unserer gesamten Sammlung, sag ich mal, das Täschchen, tja, was ist das? Vielleicht 1000 Euro. Und für einen Sammler dann halt das Doppelte, ne?
Gold. Es weckt Begehren und Sehnsucht. Sinnbild für Schönheit und Luxus. Es ist eine Geldanlage und es weckt die Gier. Gold hat viele Bedeutungen und Wirkungen, gute wie schlechte. Es ist ein Schatz, den die Erde nicht einfach preisgibt. Uralt und unvergänglich. Gold. Es ist das magische Metall.